ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Leander Kehl. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Sie sind Ornithologe, Naturschutzbiologe, Fotograf. Und eigentlich waren wir ja im Sommer schon verabredet. Das hat dann leider nicht geklappt. Jetzt haben wir gesagt, jetzt machen wir es Richtung Winter. Wobei ich mich gefragt habe, lohnt sich das denn überhaupt, um Vögel zu beobachten? Sie sagen ja. Was ist denn jetzt vielleicht sogar besser als im Sommer?
Absolut. Genau das Schöne am Vögel beobachten, wenn man das als Hobby betrachtet, ist, das kann man rund ums Jahr machen. Manche Vögel ziehen zwar weg, aber andere kommen sogar nur wegen des Winters oder nur im Winter hier zu uns. Das heißt, es gibt wirklich immer was zu entdecken. Man braucht dazu nicht den Sommer. Und die Dinge, die jetzt so ganz speziell sind, für ganz viele Menschen ist das das Futterhaus. Es ist jetzt kalt geworden. Aber wenn man ein bisschen über den eigenen Garten hinausblickt, auch an ein Gewässer geht, Wasservögel, ganz viele Enten und andere Arten, die ans Wasser gebunden sind, die tauchen jetzt aus dem Norden bei uns auf. Das heißt, wir haben über das Jahr verteilt immer so eine Verschiebung der Arten. Es gibt immer was anderes zu sehen.
Wasservögel tauchen auf, sagen Sie, was noch? Wer kommt extra im Winter zu uns?
Ganz viele Greifvögel kommen aus dem Norden zum Beispiel. Verschiedene Singvögel auch. Eine Sache, die Menschen oft missverstehen, jetzt, wenn man so ganz viele Meisen plötzlich am Futterhaus hat, das sind nicht unbedingt nur die, die hier den Sommer verbracht haben, sondern wir haben einen Zuzug auch von unseren Gartenvögeln. Also es gibt Amseln, die aus Norden zu uns kommen, es gibt Meisen, die aus Norden zu uns kommen und dann eben auch Arten, die wir gar nicht sehen im Sommer. Da ist zum Beispiel der Bergfink zu nennen.
Wahrscheinlich ist es sogar einfacher, sie jetzt zu beobachten, weil das Laub dann irgendwann wegfällt. Also jetzt haben wir im November noch vieles. Wie machen Sie das denn, wenn Sie in der Stadt ankommen? Gucken Sie dann gleich, wo erwische ich denn vielleicht auch Vögel? Machen Sie Fotos? Wie ist das bei Ihnen?
In dem Fall jetzt hier in Stuttgart habe ich das so gemacht, genau. Ich bin gestern gekommen, habe gewusst, da möchte ich gerne noch einen Blick vorbeimachen und bin gleich fündig geworden. Da war gleich viel zu entdecken. Für mich war, da werden jetzt alle, die schon Vögel beobachten werden, sagen, oh, das wird langweilig. Aber wenn man dann als Biologe unterwegs ist und sich dafür interessiert, wie machen das die Vögel, was gibt es da für Unterschiede? Das war für mich ganz spannend. Die Mäusebusse, die hier auf den Parkrasen sitzen und zwischen den Menschen Mäuse jagen, das gibt es in Österreich überhaupt nicht. Also häufige Vogelart, aber hier in einer ganz speziellen Anpassung an den städtischen Raum, die ich aus Österreich überhaupt nicht kenne.
Woran liegt das? Österreich ist ja nicht so weit weg.
Das ist eine gute Frage, woran das liegt. Irgendwo haben solche Entwicklungen, man darf das nicht als Kultur bezeichnen, aber es ist irgendwie so eine gewisse Ähnlichkeit zu einer Kultur, eine Anpassung, die Vögel irgendwo erlernen, die irgendwo entdeckt werden für eine Vogelpopulation und die werden dann über lange Zeit weitergegeben. Das heißt, es kann durchaus sein, dass die Mäusebusse auch irgendwann mal in Wien auf den Parkrasen herumsitzen und Ratten jagen, ist aber jetzt noch nicht der Fall. Wie genau das entsteht, das können wir nicht sagen.
Wie ist es denn jetzt der Winter überhaupt? Der stellt doch die Vögel wahrscheinlich vor besondere Herausforderungen. Ich meine, wir ziehen uns mehrere Lagen an, wir frieren. Frieren die Vögel auch?
Vögel können natürlich frieren, genau. Das zu verhindern, das ist die Aufgabe des Gefieders. Das funktioniert auch. Die Luft, die zwischen den Federn gespeichert ist, wenn sich ein Vogel aufplustert und wir sagen würden, der ist ein richtig fetter Vogel, wenn er so dick im Busch sitzt, der ist nicht fett.
Heizungseffekt
wahrscheinlich. Genau. Aber der ist nicht fett, ja, sondern hat einfach nur ein aufgeplustertes Gefieder, um mehr Luft da drinnen zu halten und eine isolierende Luftschicht um sich herum bei sich zu halten. Und genau, Vögel können genauso frieren, aber haben ihre Rezepte, das zu verhindern.
Jetzt habe ich in der Nachbarschaft beobachtet, da hängen schon die ersten wie Meisenknödel, Futterhäuschen. Ist das sinnvoll, jetzt schon zu beginnen?
Da spricht nichts dagegen, ja. Also die Zeit, wo wir gesagt haben oder wo der Naturschutzverbände gesagt haben, man darf erst füttern, wenn ein Meter Schnee liegt, so übertrieben gesagt, oder erst wenn es friert, das ist vorbei. Die Ganzjahresfütterung auch im Sommer ist mittlerweile überwiegend akzeptiert. Da kann man noch ein bisschen diskutieren über Detailaspekte, aber an sich ist es akzeptiert. Man kann auch im Sommer Vögel füttern und es gibt auch sehr positive Effekte davon. Die meisten Leute fangen, glaube ich, immer noch jetzt im Winter an und da ist viel eher zu sagen, besser etwas früher als zu spät, weil das, was gerne missverstanden wird, also wenn man aufwacht und da draußen liegt ein Zentimeter Schnee oder 5 Zentimeter Schnee, dann geht es den Vögeln schon richtig dreckig, die diese Fütterung brauchen. Das heißt, richtig Sinn macht die Fütterung dann, wenn sie rechtzeitig begonnen wurde im Herbst, damit die Vögel wissen, wo sie dann, wenn es darauf ankommt, hingehen können. Ja, also man füttert nicht erst dann, wenn es dramatisch ist, weil so eine Meise, die ist in kürzester Zeit verhungert, unterkühlt.
Wir haben jetzt gerade noch darüber gesprochen, welchen Nebeneffekt das hat, wenn Vögel das ganze Jahr gefüttert werden. Das fand ich so spannend, vielleicht wollen Sie es gerade auch nochmal teilen.
Genau, also die Sommerfütterung, wenn man also auch außerhalb des Winters im Garten füttert, das wirkt sich vor allem auf den Bruterfolg der lokalen Vögel aus. Also man kann nichts in der Vogelwelt so ganz sauber trennen, weil es mischt sich alles irgendwie. Aber wenn wir es versuchen zu vereinfachen, im Sommer haben wir da ein paar Spatzen, Meisen, Amseln, Spechte, die da im Garten leben. Und wenn die zur Fütterung kommen, dann haben wir vor allem den Effekt, dass die Altvögel sich dort fit halten, Nahrung holen. Und es bleibt mehr von der Nahrung, die sie suchen. Und wir haben ja weniger Insekten zur Verfügung, oder die Vögel haben weniger Insekten zur Verfügung. Mehr von dieser Nahrung bleibt für die Jungvögel. Das heißt, der Bruterfolg steigt, weil die Altvögel sich am Futterhaus bedienen können.
Ist jetzt gar nicht nachvollziehbar, warum das dann so lange Zeit verpönt war. Es hieß doch immer, ja, fangen Sie bloß nicht zu früh an mit der Fütterung. Vögel nicht verwöhnen, so nach dem Motto.
Es gibt schon den einen oder anderen Punkt, wo man achtsam sein muss, wo es immer wieder Bedenken gibt. Das eine ist Krankheitsausbreitung. Es gibt Krankheiten, die sich über Futterstellen im Sommer verbreiten können, weil da die Vögel gemeinsam im gleichen Futter fressen und sich auch dann dort mal ins Futter machen oder in der Wasserstelle. Da muss man ein Auge drauf haben. Also wenn man merkt, da sind kranke Vögel an meinem Futter, da stirbt vielleicht sogar ein Vogel, dann Fütterung sofort einstellen, sauber machen und einfach mal ruhen lassen. Und zum anderen gibt es diese Bedenken, ob nicht Altvögel ihre Jungvögel mit dem falschen Futter füttern könnten. Das ist wohl auch schon passiert, das kommt wohl auch vor, aber es ist die Ausnahme und die positiven Effekte, dass also die Singvogelpopulationen im Umfeld steigen oder der Bruterfolg steigt, die, würde ich sagen, überwiegen da auf jeden Fall die Bedenken. Also es gibt keine dramatischen Ereignisse durch die Sommerfütterung.
Für uns als Mensch heißt es natürlich dann auch, wenn wir Vögel beobachten, dann kriegen wir mehr Einblick in diese Vogelwelt. Sie machen das schon seit fast 30 Jahren. Wie hat Sie das denn als Mensch verändert?
Das ist eine gute Frage, ob es mich verändert hat, weil ich mache es ja wirklich schon mein ganzes Leben. Also ich habe kein Leben ohne Tier- und Vogelbeobachtung. Aber ich sehe es bei anderen, die das Vögelbeobachten, das Naturbeobachten für sich später entdecken. Und ich sehe, dass Menschen generell für die Natur und für das, was in unserer Umwelt passiert, empfänglicher werden und sensibilisiert werden. Also wenn man Vögel beobachtet, dann kann man da reinkippen, dann kann man das so beschäftigen, dass man das ständig macht, ständig irgendwie darauf achtet, was machen die Vögel hier, was tun die jetzt, was machen die bei dem Wetter. Und das führt einem Zusammenhänge in der Natur vor Augen. Das heißt, wenn ich mich frage, was fressen die Vögel, was haben die jetzt für Probleme, was machen die, wenn Gewitter ist, beim ersten Schnee, was passiert jetzt, warum habe ich jetzt im Herbst diese Vögel, die davor nicht da waren, da offenbaren sich dann ganz viele Zusammenhänge, die weit über die Vogelwelt hinausgehen.
Wissen Sie noch, was Sie denn damals überhaupt angetrieben hat, dass Sie gesagt haben, ich komme da gar nicht mehr von los, also aus dem Hobby mache ich auch irgendwann Beruf?
Beruf ist es dann wirklich erst viel später geworden, weil ich das die ganze Kindheit schon mache. Angetrieben, glaube ich, haben das meine Eltern, mein Vater ganz speziell, irgendwie losgelöst. Ich bin dann einfach dran geblieben. Ich glaube aber, dass das ganz viele, viel mehr Menschen machen würden, wenn sie irgendwie den Zugang dazu finden als Kind. Das ist interessant. Ganz viele Kinder interessieren sich für Tiere. Ob man dann irgendwie den Zugang findet, das zu vertiefen und dann irgendwie auch beruflich zu machen, das ist dann eine andere Frage. Aber mich begleitet das mein ganzes Leben. Das wurde dann zum Beruf, weil ich einfach gemerkt habe, man kann das auch beruflich machen. Und würde ich auch sagen, weil mir keine Steine in den Weg gelegt worden sind, von wegen, mach doch was Sinnvolles oder was Gescheites oder was Ordentliches. Also ich habe irgendwie entdeckt, man kann auch als Vogelkundler das Auslangen finden und das tue ich jetzt.
Wie verhält sich das mit den Vögeln einmal in der Stadt und auf dem Land? Leander Kiel ist bei uns. Wofür entscheidet sich zum Beispiel der Wanderfalke? Was zieht der vor?
Der Wanderfalke ist ein spannendes Beispiel eines neuen Stadtvogels. Vielleicht nicht mehr ganz brandneu, aber so Entwicklungen dauern Zeit. Der Wanderfalke ist ursprünglich ein Brutvogel von Felswänden, ganz überwiegend, lebt also in gebirgigen Regionen und brütet im Fels. Und der hat, wie andere Vögel auch, die Stadt als Lebensraum entdeckt, weil hohe Gebäude irgendwie so ein Felsersatz sein können. Und da gibt es ganz große Vorteile, weil der Wanderfalke ist einer, der, wenn er in der Stadt lebt, zu einem ganz großen Anteil sich von Tauben ernährt. Und Tauben gibt es da viele. Das heißt, an sich ist die Stadt ein toller Lebensraum für einen Wanderfalken, wenn er einen Brutplatz findet, der ruhig ist, wo niemand hinkommt. Und das können große Gebäude leisten.
Wie ist es denn für uns, wenn wir jetzt Vögel beispielsweise in der Stadt beobachten wollen? Gibt es da eine besondere Tageszeit, wo es sich lohnt, hinzugehen?
Tageszeit ist immer die Früh, der Morgen ist immer die beste Zeit, einfach weil die Vogelaktivität da am höchsten ist. Ist bei uns nicht ganz anders. Wenn wir ausgeschlafen sind, dann haben wir am Anfang mal gleich eine Aktivitätsphase.
Kann man pauschal sagen, alle Vögel sind Frühaufsteher.
Alle Vögel sind Frühaufsteher, das kann man sagen, genau. Das heißt nicht, dass alle gleich in der Früh wild unterwegs sind. Ja. Es gibt da Adler und große Segelflieger, die müssen ein bisschen warten, bis es wärmer wird, dass sie sich erheben. Aber im Prinzip...
Wobei Nachtigall und so weiter.
Genau, Singvögel, alles, was wir da so kennen, im Wald, da ist immer die Aktivität die gleich in der Früh im Höchsten.
Die sind aber auch die Nachtigall, sagt man natürlich auch am Abend.
Das macht sie. Die ist jetzt überhaupt südlich der Sahara, die ist ganz woanders in Afrika. Und wenn sie dann wieder hier ist, Ende April oder im April, dann singt die auch nachts. Das ist der wichtige Punkt. Sie singt auch nachts, nicht nur nachts.
Okay, ich wollte gerade nur ein Gegenbeispiel finden. Aber ja, genau. Und wo lassen sich dann, wir haben jetzt gerade gehört, gerade in der Höhe den Wanderfalken, lässt sich da gut beobachten. Wo lassen sich denn noch so Orte finden, wenn ich in der Stadt unterwegs bin? Sie haben ja gestern das direkt hier in der Stadt getestet.
Ja, genau. Städte eignen sich überhaupt ganz gut, jetzt nur um hier aus meinem persönlichen Beispiel jetzt gerade zu bleiben, weil ich jetzt gerade hier bin. Also es ist nicht so, dass man irgendwie sagt, ich muss nach Stuttgart, bin da in der Innenstadt, da gibt es nichts zu sehen. Für einen Vogelkundler ist überhaupt nicht so, sondern Städte sind oft ganz, ganz tolle Beobachtungsgebiete. Erstens gibt es wirklich diese Anpassungen, so wie Wanderfalke jetzt in anderen Städten eher, aber es gibt also wirklich Arten, die Stadt aufsuchen, weil es dort Vorteile gibt, viel Nahrung eben zum Beispiel oder hohe Brutplätze auf hohen Gebäuden. Und zum anderen gewöhnen sich aber Tiere in der Stadt so viel besser an den Menschen. Also es ist ganz anders, wenn ich hier in der Stadt einer Graugans begegne, dann muss ich die schon zur Seite schieben, dass sie hier vom Gehweg geht. Wenn ich einer Graugans irgendwo auf einem großen Feuchtgebiet im Nationalpark begegne, ist es nicht unwahrscheinlich, dass die viel scheuer ist, weil sie dort vielleicht auch bejagt wird, was hier in der Stadt nicht passiert. Also Städte, der urbane Raum haben so große Vorteile, weil die Vögel und Tiere ganz generell sich an das Zusammenleben mit den Menschen gewöhnt haben.
Wahrscheinlich finden sie auch mehr Fressbares in der Nähe vom Menschen, könnte ich mir vorstellen, oder?
Manche zumindest, natürlich. Ja. Also wenn jetzt irgendwo Wasservögel gefüttert werden, was nicht unbedingt sinnvoll ist, dann ist das der Fall. Manchmal sind es auch natürliche Nahrungsressourcen oder wenn Menschen Vögel füttern, das stimmt. Aber die Sicherheit und die... Auch das, oft ist das Fehlen von Fressfeinden, weniger Beutegreifer, die da irgendwie in der Stadt unterwegs sind, keine Jagd, das sind schon auch sehr, sehr wichtige Gründe.
Jetzt gibt es wirklich so besondere Fakten über die einzelnen Vögel, über den Wanderfalken zum Beispiel. Was ist da so, was fällt so unter unnützes Wissen, wobei man auf der Party dann mitprotzen könnte?
Oh, da gibt es viel. Sollen wir den Mauersegler hernehmen? Es gibt Vögel, die im Flug schlafen. Über den Wanderfalken vielleicht noch. Mauersegler, Wanderfalke nehme ich gerne so im städtischen Kontext, beides extreme Flugkünstler. Mhm. Der Wanderfalke, das schnellste Landlebewesen der Erde, über 300 km/h im Sturzflug.
Wahnsinn.
Der Mauersegler, der Vogel, der die meiste Zeit in der Luft verbringt. Das ist ein gutes
Meiste Unnützes. Zeit heißt, wie lange kann das sein? Kann der ein Jahr in der Luft verbringen?
Genau, und wahrscheinlich darüber hinaus. Ja? Also es gibt da, jetzt ist das auch schon erwiesen, mit kleinen Trackern, die das sozusagen aufzeichnen, ob der Vogel fliegt oder nicht, weiß man schon, dass Wanderfalken deutlich über ein Jahr in der Luft bleiben können. Der Mauersegler ist ans Leben in der Luft angepasst. Den kennt jeder. Im Sommer fliegen die in den Städten herum, brüten in Gebäuden. Der Mauersegler ist im Lauf der Zeit, im Lauf der Evolution so stark an das Leben in der Luft angepasst, dass er kaum mehr landen kann, sozusagen. Der landet schon, um zu brüten und sein Nest zu bauen, aber die Füße sind winzige kleine Stummel. Der kann nicht auf dem Baum sitzen zum Beispiel. Wenn er am Boden landet, hat er Schwierigkeiten loszukommen, weil die Beine so kurz sind, dass er sich nicht mehr abstoßen kann und die Flügel so lang sind, dass er kommt nicht leicht in die Luft.
Das heißt, er macht ja alles in der Luft.
Genau, macht alles in der Luft und braucht dann auch wirklich einen Brutplatz, wo er frei zufliegen kann und sich auch wieder rausstürzen kann, damit er sofort in der Luft ist, weil er eben nicht irgendwie auf dem Ast zwischenlanden kann. Also eine extreme Anpassung an die Luft. Der Mauersegler, über den könnte man eine ganze Sendung finden.
Das klingt so, ja. Jetzt gibt's beliebtere und unbeliebtere Arten bei den Vögeln. Leander Kiel bei uns in S1, Leute. Wo steht denn da die Taube?
Na, also hier auch schon den Fragen, die da langsam durchsickern, nachzuurteilen, würde ich sagen, die Taube ist auf der Skala relativ weit unten. Da sprechen wir immer von der Straßentaube, also eine der heimischen Taubenarten. Ich würde mal sagen, in gewisser Hinsicht nachvollziehbarerweise, aber man tut dem Vogel natürlich auch Unrecht. Wenn
die Brieftaube steht wahrscheinlich eher weiter oben.
Die ist im Übrigen das ganz Gleiche. Muss ich hier an dieser Stelle, genau, guter Punkt. Die Brieftaube oder auch wahrscheinlich hat auch die Hochzeitstaube irgendwie einen guten Ruf. Das ist aber alles das Gleiche.
Die Friedenstaube auch.
Richtig, alles Straßentauben. Das ist alles dieselbe Vogelart, die ursprünglich mal Felsentaube oder die, die Wildform heißt immer noch Felsentaube. Ja. Und diese verstädterte, vom Menschen domestizierte Form, das ist die Straßentaube. Und das ist das, was wir da also unter Brieftaube und Hochzeitstaube und wie auch immer, das sind alles Straßentauben. Man tut ihr ein bisschen Unrecht, faszinierende Vögel, ganz, ganz faszinierend. Aber man kann natürlich nicht wegreden, dass es Konflikt- und Reibungspunkte gibt im städtischen Zusammenleben.
Ja, vielleicht mal ein Auszug daraus. Aus Villingen-Schwenningen schreibt uns nämlich gerade ins Studio Tobias Häuft und sagt, wir haben sehr viele Tauben, um nicht zu sagen eine Plage. Wie kann ich denn die Singvögel füttern, ohne dass die Tauben an das Futter rankommen?
Das ist relativ einfach. Da gibt es Lösungen zum Beispiel. Also wenn das Futter hängt und der Kontaktpunkt, wo die Vögel sitzen können, ein sehr kleiner ist. Das ist meistens bei so Silos, die so kleine Löcher haben, ein kleines Stäbchen irgendwo, wo eine Meise sitzen kann. Das schaffen die Tauben meistens schon mal in der Regel nicht, da zu sitzen. Also so Silos sind eine Möglichkeit. Bei Futterhäuschen, wenn das irgendwie eine größere Futtervorlage ist, dann baut man dann so einen Drahtkäfig rundherum. Das funktioniert sehr gut. Da kommt dann ein Gitterkorb rundherum, wo einfach die Taube nicht durchpasst. Und dann schlüpfen die Singvögel da hinein, haben noch einen kleinen Weg sozusagen bis zum Futter und kommen da auch wieder raus. Also da findet man Wege.
Schon ein bisschen mit Aufwand verbunden, ne?
Ja, genau. Aber wenn man
scheint
hier
nicht so ganz ungeschickt zu sein, die Taube.
Wenn man die Tauben hier so benachteiligen will, dann muss man Wege gehen. Genau. Also genau. Das ist auf jeden Fall möglich. Ja. Man passt die Fütterung entsprechend an und dann fressen die Tauben da nicht mit.
Es ist ja ganz häufig zu sehen, wo Tauben nicht landen sollen, an den Bahnhöfen und an Häusern und so weiter. Diese Drähte, die so hochgehen, ist das einfach ein guter Schutz oder was gäbe es noch als Schutz auch vor Fassaden und so weiter?
Ich glaube, das ist der effizienteste Schutz. Genau. Ich möchte da jetzt nicht unbedingt für und wider dieser Krallen erwidern. Ich finde es auch schon ein bisschen ein aggressives Merkmal unserer Architektur, wenn da diese Krallen stehen. Aber die sind, glaube ich, noch das Effizienteste. Ja, es gibt da viele andere Dinge, bewegte Aluminiumbänder und irgendwie Menschen hängen CDs auf, die sich drehen, wo die Reflexion, da kann ich nicht ganz genau sagen, wie gut die wirklich funktionieren. Ich sehe, da kommt alles Mögliche, wird ausprobiert, aber man darf nicht vergessen, nicht nur die Taube, so Tiere passen sich an, die verstehen irgendwann, wenn so von Lichtfunkeln oder von einem Ton oder so keine Gefahr ausgeht, irgendwann haben sie es dann überlauert und arrangieren sich einfach damit. Das heißt, man muss ihr wirklich den Platz nehmen, sie so unfreundlich, ihr so unfreundlich begegnen, dass sie da nicht mehr sein kann. Und da erfüllen diese Spieße wohl den Zweck.
Tobias hat jetzt geschrieben, fast schon eine Plage. Sind sie denn wirklich eine Plage?
Ich würde, also Auge des Betrachters, eine Frage der Perspektive. Was ist eine Plage? Dafür gibt es Definitionen. Nein, also eine Plage im Sinne von, sie ist für uns bedrohlich, ist sie nicht. Nein, ganz und gar nicht. Es gibt in manchen urbanen Räumen viele Tauben. Es gibt insgesamt wahrscheinlich jetzt deutlich weniger Tauben als in meiner Kindheit, weil man in Städten häufig da schon regulierend eingreift mit verschiedenen Mitteln. Also eine Plage, sie zu nennen, ich glaube, er hat es auch fast Plage genannt. Ich glaube, das trifft es noch am ehesten. Also es ist keine Plage. Und es geht ja auch keine Gefahr von den Straßentauben für uns aus. Wir empfinden sie halt einfach aufgrund von Verschmutzung in der Regel als lästig. Und deswegen sind sie nicht so beliebt. Aber wir müssen nicht um unsere Existenz fürchten, wenn es da Tauben gibt. Es ist eine Frage des Managements. Also die Straßentauben, Stadttauben, die werden eben gemanagt. Darf man irgendwie auch an dieser Stelle nicht ganz vergessen, das ist ein domestiziertes Haustier. Die Straßentaube ist nicht so wie, was nehme ich jetzt, der Mäusebussard, eine hier heimische, ansässige Art, sondern die Straßentauben, die hat der Mensch in die Städte gebracht. Ja? Und das ist vielleicht auch, was man bedenken muss, wenn man irgendwie der Taube mit Abneigung und Hass begegnet. Wir haben die hierher gebracht. Ja? Das sind unsere Nachkommen von Brieftauben und Speisetauben.
Und jetzt wollen wir den Test machen mit unserem Ornithologen hier im SWR1-Leute-Studio, Leander Kiel. Weil es gibt ja so viele Vogelstimmen, auch über Videos im Internet. Sie haben Zettel und Stift vor sich. Ich starte einfach mal und Sie schreiben auf. Und parallel läuft auch noch eine App mit, die Vogelstimmen erkennt. Also schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich mache mal laut. Noch hat er nichts aufgeschrieben, jetzt schreibt er. So, dann gehe ich mal zum nächsten. Da schreibt er ganz schnell. Okay, also dann jetzt auf den nächsten. Das klingt nicht nett. Gut, belassen wir es mal bei diesen dreien. Ich konnte jetzt mitspicken, weil es hier drunter stand. Was haben Sie denn rausgefunden und was hat die App rausgefunden? Das können wir ja vielleicht parallel einfach mal
jetzt bin ich gespannt. Also, du hast tolle Beispiele gewählt. Beim ersten habe ich gleich ein bisschen tüfteln müssen, weil da war ein Turmfalke zu hören. Und da habe ich gedacht, irgendwas stimmt doch da mit dem Turmfalken nicht. Der klingt komisch. Ich glaube, das war ein Star, oder?
Vollkommen richtig. Ja, also vielleicht war das noch davor, weil so
nein,
hier...
Das war ein imitierender Star. Das war wirklich toll gewählt, weil so kann man jeden gut linken. Stare imitieren Vogelstimmen. Und das war ein Star, der einen Turmfalken imitiert hat. Das Ki-Ki-Ki-Ki-Ki.
Ja.
Und ich habe tatsächlich gedacht, Turmfalke, aber klingt komisch. Das ist ein Star, weil nachher so ein Krächzen kommt und das macht er immer dazu. Das kann ich ganz
verbergen. Muss man schon ganz genau auch so die Feinheiten kennen.
Das war ein tolles Beispiel für wie kann ich einen Vogelexperten hinters Licht
bringen. Was haben Sie als Nummer zwei aufgeschrieben?
Kohlmeise.
Ja, da waren Sie sofort ganz schnell dabei. Ist die so einfach zu erkennen?
Die Kohlmeise ist einfach zu erkennen und auf der anderen Seite ist sie wieder extrem variabel. Das Gute ist, die Kohlmeise hat gewisse Dinge, die bringt sie ständig und da war dieser erste Kontaktruf. Dann hat die ein ganz ein breites Repertoire. Also die kann unglaublich verschiedene Rufe, mehr als viele andere Vogelarten. Wenn man die aber mal hat, dann ist es relativ konstant. Mhm. Anders als der Star. Der Star imitiert wirklich einen anderen Vogel. Der sucht sich einen anderen Vogel aus und will den nachmachen. Das heißt, der kann einen wirklich täuschen. Das macht die Kohlmeise viel weniger. Die Kohlmeise bleibt bei ihrem Repertoire. Ja. Es ist nur ein sehr großes Repertoire.
Klingt also der Star verwandt mit dem Papagei.
Da gibt es tatsächlich Ähnlichkeiten und Stare sind, genau, machen das Gleiche wie Papageien. Sie imitieren auch Stimme, aber vor allem andere Geräusche.
Ja. Nummer drei hatten wir noch. Was haben Sie
da? Das war ein Eichelhäher.
Der klang ja irgendwie fies. Also war der sauer oder?
Ja, das sind sie. Das ist so ein Rätschen, genau. Ja. Das ist der normale Ruf des Eichelhäher. Eichelhäher können auch andere Vögel imitieren. Die imitieren zum Beispiel gerne Mäusebussard. Aber das war der normale Ruf. Wenn Eichelhäher durch den Wald ziehen, dann verständigen sie sich mit diesem Ruf.
Also Fazit Nummer eins, der Ornithologe hat 100 Punkte, alles richtig. Jetzt sind wir gespannt, Sie haben parallel eine App mitlaufen lassen, weil das machen ja inzwischen viele, die in der Natur unterwegs sind, haben die App, genauso wie um Pilze zu erkennen, kann man auch Vogelstimmen erkennen. Was sagt denn die?
So ist es. Und jetzt ist es wirklich spannend, weil ich habe ja von diesen Apps nicht unbedingt eine schlechte Meinung, die sind eine tolle Erleichterung für Menschen, die Stimme noch nicht gut kennen. Und ich nehme die auch manchmal so als Orientierung irgendwie zur Hilfe und denke mir, schau mal, was die App sagt. Also an sich sind die nicht schlecht zu reden. Wir haben hier aber eine 1-von-3-Quote. Das ist kein berühmtes Ergebnis, würde ich sagen, dafür, dass diese Apps wirklich gut funktionieren. Was mich freut ist, und das ist wirklich toll und es spricht auch für den Star, ist, dass die App die erste Stimme als Turmfalke erkannt hat.
Ach, ja, das heißt, dachten Sie ja auch erst.
Richtig. Also, ja, genau. Aber es war gleich zum Hören, mit da stimmt was nicht. Also es, genau, vielleicht, wenn man nur den ersten 2 Sekunden gelassen hätte, dann hätte man sich vielleicht täuschen lassen können. Aber es ist toll, dass der Star die Stimme so hinbringt, dass auch der Algorithmus, der das analysiert, nach Tonhöhe und so, nach Frequenzen, sich täuschen lässt. Also das hat er wirklich gut gemacht.
Was hat er bei Nummer 2 getippt?
Hier ist die Blaumeise. Da bin ich jetzt nicht, wir haben da jetzt nicht die Zeit, das so auseinanderzunehmen. Ich frage mich, ob da eine Blaumeise vielleicht auch dabei war, die App gehört hat.
Ja.
Bin eigentlich überrascht, weil ich habe da eine ganz deutliche Kohlmeise gehört.
Ja. Müsste ich jetzt nochmal detailliert rein. Ja.
Vielleicht. Das kann schon sein, wenn so eine Tonaufnahme ist und im Hintergrund noch eine, dass er bei der Blaumeise angeschlagen ist. Bin ich mir jetzt im Moment nicht sicher, warum sie da falsch liegt.
Aber nicht so ganz weit weg.
Nein,
also zur Verteidigung der App würde ich sagen.
Ja, genau, so das kann man so sagen, aber schlussendlich als Anwender, wir wollen ja wirklich wissen, wer das singt. Also da ist so ein Fehler schwer zu verzeihen. Und das letzte ist der Eichelhäher, den hat die App ganz richtig.
Okay, also gar nicht so schlecht abgeschnitten.
Gar nicht so schlecht, aber ich muss wirklich sagen, wir haben das da jetzt wir haben uns da jetzt nicht abgesprochen. Ich wusste nicht, was da kommt. An sich würde ich sagen, funktioniert die App besser als das. Also wenn ich die manchmal so draußen oder wenn ich sie mir vorstelle, das klappt schon relativ gut. Aber wir haben toll da jetzt vorgeführt, so eine App-Ergebnis, automatische Bestimmungen, auch wenn man da irgendwie mit dem Handy ein Foto das bestimmt, das muss man immer prüfen und immer mit Vorsicht genießen. Besser in ein gut recherchiertes Buch schauen.
Gibt es denn eigentlich Vögel, wo Sie sagen, ja, der eine ist musikalischer als der andere?
In unserem Sinne, Harmonie und Melodie und Vielfalt, kann man das auf jeden Fall sagen oder kann man sich auf jeden Fall Favoriten aussuchen. Da wäre bei mir ganz klar die Amsel fast haushoher Gewinner des musikalischsten Vogels, in meiner Definition. Die Amsel hat ein besonders schönes, besonders harmonisches und wohlklingendes Lied. Das klingt wirklich fast wie eine Oper, wenn das so vorgetragen wird, an einem Haus, von einem Hausdach im Frühling. Die Nachtigall, die ist ganz bekannt für ihren melodischen Gesang, der aber durchaus auch ziemlich, wie soll ich sagen, harsche Elemente hat. Also da ist die Amsel eigentlich, finde ich, der schönere Gesang als die Nachtigall. Und den Star, den wir gerade hatten in unserem App-Test, der ist da auch dazu zu nehmen. Der Star ist jetzt keiner, der sehr schön singt, aber das ist der, der den zumindest jetzt hier im Bereich Stadt, Garten den vielfältigsten Gesang an den Tag legt, weil er so gerne imitiert. Das heißt, der Star hat nur ganz wenig eigene Elemente, aber nimmt sich ganz viele Vogelarten als Vorbild und singt die nach.
Wobei der Star ja teilweise auch ein schlechtes Image hat, zum Beispiel bei den Weinbauern, weil die machen sich Sorgen, wenn die Stare kommen, die fressen denen einfach so viel weg. Also insofern, wie lässt sich damit umgehen, wenn Sie auch über Naturschutz sprechen und gleichzeitig auch die Weinbauern ihre Ernte schützen wollen?
Ja, das ist ein Konflikt von vielen. In dem Fall jetzt ein regionaler. In Weinbaugebieten gibt es immer wieder Konflikt mit dem Star. Überall, wo der Mensch intensiv wirtschaftet, Landwirtschaft betreibt, gibt es irgendwo Reibungspunkte mit Wildtieren, wenn die eben in dem Fall einen Teil der Ernte wegfressen oder andere Schäden verursachen. Das ist absolut nachvollziehbar, dass die Menschen sich da nicht freuen und dass man da nach Lösungen sucht.
Wie kann denn eine Lösung aussehen?
Die beste Lösung, ich komme auch aus einem Weinbaugebiet am Neusiedler See und das ist ein riesengroßes Thema dort ganz genau so. Ja. Was wird unter die Stare unternommen, was darf man gegen die Stare unternehmen und was nicht? Und da bin ich als Naturschützer und als Biologe naturgemäß auf der Seite, das möglichst friedlich zu lösen. Wir wissen auch, Abschüsse zum Beispiel jetzt, die stelle ich da jetzt einmal in den Raum, bringen bei sowas gar nichts. Diese Starenschwärme, die kennt man, das können sehr, sehr große Schwärme werden. Also wenn man da
große Formationen. Ne?
Wenn man da jetzt sozusagen böswillig einen rausknallt, dann ändert das an der Gesamtlage gar nichts, ist also nicht zielführend. Und Belästigung, Lärmbelästigung, Störung in Schutzgebieten, das kommt dann alles noch dazu. Also dieses Abschießen, das ist sehr selten eine gute Lösung. In dem Fall sehe ich verschiedene Lösungsansätze. Da gibt es Weinbauern, die Greifvogelsilhouetten am Himmel steigen lassen. Es gibt akustische Vergrämung. Man versucht, Töne zu spielen, dass die Vögel nicht mehr in den Weingärten sind. Die belästigen dann wieder die da irgendwie in der Natur Ruhe suchen. Das, was ich versuche zu propagieren. Ich frage auch immer nach bei den Weinbauern, was funktioniert und mich interessiert das auch. Netze einnetzen, das ist leider halt die aufwendigste Variante. Netze zu spannen, die zu erhalten, die kosten auch viel Geld, das verstehe ich alles. Das ist die Lösung, die man jetzt aus Naturschutzseite bevorzugen würde. Im besten Fall mit einer Unterstützung für die Landwirte. Ein Einnetzen, ein wirklich schützender Traube, dann kann der Vogel einfach sein Ding weitermachen und kommt einfach nicht an den Wein und frisst andere Dinge.
Noch was aus der Reihe. Wer ist denn Vogel des Jahres? Leander Kiel, Ornithologe, Sie wissen es bestimmt, oder? 2024 Vogel des Jahres
in Deutschland oder in Österreich?
In Deutschland?
Der Kiebitz.
Ja, in Österreich ist es wer anderes?
Das war die Grauammer, genau. Wir haben leider nicht den gleichen Vogel des Jahres.
Macht es ein bisschen komplizierter. Aber wir bleiben erstmal beim Kiebitz. Was zeichnet den Kiebitz denn aus?
So vieles. Die Federhaube, würde ich mal als erstes sagen. Die Menschen erkennen ihn an seiner spitzen Federhaube. Aber es zeichnet ihn auch aus, dass er einmal ein ganz häufiger Vogel unserer Ackerlandschaften war. Dort, wo Landwirtschaft betrieben wird, war der Kiebitz sowas ganz Normales. Und in großen Teilen Mitteleuropas ist der Kiebitz aus den Ackerlandschaften verschwunden oder sehr, sehr selten geworden. Und das ist das, was ihn in unserer Zeit jetzt ausmacht.
Woran liegt das? Sind die Feinde mehr geworden?
Das liegt hauptsächlich daran, dass die Art, wie wir die Landoberfläche, die Landschaft bewirtschaften, sich intensiviert hat. Das heißt, wir nutzen mehr und wir nutzen es intensiver und öfter. Und die Randflächen, wo so ein Kiebitz und auch viele andere Vogelarten sein können, bleiben können, brüten können, Zuflucht finden, die sind einfach weniger geworden. Dann kommt auch noch Nahrungsmangel dazu. Wir kennen Insektensterben und diese Themen. Aber alles in allem ist es einfach, um es zu vereinfachen, eine starke Nutzung der Landschaft, die früher nicht so stark war, die weniger Raum für Wildtiere bietet.
Für Sie als Ornithologe hat der Kiebitz eine besondere Bedeutung in Ihrem Leben?
Absolut. Das ist der Vogel, mit dem ich wahrscheinlich am meisten, vielleicht gibt es inzwischen andere, weiß ich nicht. Aber lange Zeit war ich mir sicher, ich habe mit keinem Vogel mehr Zeit verbracht als mit dem Kiebitz, weil ich meine Diplomarbeit über den Kiebitz und das Brutverhalten und Bedrohungen von Kiebitzbruten geschrieben habe.
Was war da so jetzt in Kürze das Fazit, was Sie rausbekommen haben?
Das Fazit war, dass die Kiebitze, dort wo ich das gemacht habe, das ist auch wichtig dazu zu sagen, weil das kann sich ändern, dort wo ich das gemacht habe, fallen Kiebitzbruten, Kiebitzeier Nachtbeutegreifern zum Opfern. Das ist der, hauptsächlich der Fuchs. Das haben wir damals herausgefunden über Temperatursensoren in den Nestern, wo wir aufgezeichnet haben, wann geht das Nest verloren. Und das ist eben in der Nacht gewesen. Und damit kann man mal ausschließen, dass zum Beispiel Vögel, die typischen beutegreifenden Vögel sind tagaktiv, die meisten, dass die da als unter Anführungszeichen Problem nicht in Frage kommen.
Okay, jetzt wollen wir die Österreicher nicht unterschlagen. Vogel des Jahres in Österreich, was zeichnet den aus?
Ist, also die Grauammer, ja. Ganz ähnlich tatsächlich. Auch ein, die Grauammer ist auch ein Ackerlandvogel, auch sehr selten geworden. Können wir an dieser Stelle gleich abkürzen. Da sind sozusagen die Motive ganz, ganz ähnliche.
Dann gucken wir auf den Vogel des Jahres im kommenden Jahr. Das wird bei uns nämlich der Hausrotschwanz. Habe ich jetzt, muss ich sagen, noch nie gehört.
Obwohl er, wenn man hier das Funkhaus verlässt, wahrscheinlich der erste Vogel ist, den man sieht. Genau, der Hausrotschwanz ist das in Deutschland deshalb geworden, weil Deutschland seit 2021 das in einer öffentlichen Wahl, an der sich alle beteiligen können, Bürgerinnen und Bürger, wählt. Das heißt, der Hintergrund, warum das jetzt der Hausrotschwanz ist, ist jetzt ganz einfach Beliebtheit. Das ist eine ganz normale Wahl geworden. Während in der Schweiz und in Österreich der Vogel des Jahres weiterhin von Vogelschutzverbänden ausgesucht wird. Das heißt, da wird ein Vogel gewählt, wo es irgendeinen aktuellen Schutzbedarf gibt. Eben beim Kiebitz im letzten Jahr, würde ich jetzt in dem Fall vermuten, hat das zufällig gepasst. Ein Vogel, der gerade bedroht ist, auf den man hinweisen will, der irgendwie einen Lebensraum repräsentiert, auf den man hinweisen will, dass man das machen sollte. Das war da ursprünglich und in Deutschland wurde das eben jetzt zu einer öffentlichen Wahl. Und ich glaube, der Hausrotschwanz, den kennen einfach viele, den gibt es bei Häusern und in den Städten. Und
also ist bei mir einfach eine Bildungslücke. Aber warum ist der gerade so Trend und so beliebt?
Da bin ich jetzt tatsächlich überfragt. Also ich glaube, da haben jetzt ganz viele Leute, wir haben uns ja vor kurzem darüber unterhalten, dass sehr viele Menschen irgendwo einen Bezugspunkt zur Vogelwelt haben, weil sie im Garten oder am Balkon oder so Vögel beobachten. Und das würde ich jetzt beim Hausrotschwanz einmal vermuten, dass einfach sehr viele Menschen den Hausrotschwanz kennen haben und ihn deswegen wählen. Naturschutzaspekt, Vogelschutzaspekt liegt da keiner dahinter, weil der Hausrotschwanz ist einer der häufigsten Vögel, die es bei uns gibt.
Eine Frage, die von Susanne reinkam. Und zwar habe ich zwei Freigängerkatzen, würde aber trotzdem gerne was für die Vögel tun, gerade jetzt im Winter. Macht das Sinn in meinem Garten oder gibt es da andere Möglichkeiten? Das ist bestimmt eine Frage, die viele betrifft.
Ganz genau. Das Thema Katzen und Vögel, das ist ein heiß diskutiertes von den Vogelfreunden, weil sie wissen, dass Katzen nichts Gutes sind für die heimische Vogelwelt, und von den Katzenfreunden, weil sie auf das gewohnte Recht, dass die Katze draußen laufen kann, nicht verzichten wollen. Und dann gibt es natürlich auch ganz viele, die Katze haben und Vögel trotzdem mögen, so wie Susanne. Wenn ich das sozusagen ganz diplomatisch beantworte, dann sage ich, also die Problematik ist ja offensichtlich oder bekannt, ne? Viele Katzen bedienen sich an der Vogelwelt und das kann tatsächlich ökologisch ein großes Problem sein.
Jetzt ist aber wahrscheinlich nicht Katze gleich Katze, oder?
Das kommt dann natürlich dazu, ja genau. Aber so ganz so wie alle, die einen Jäger in der Familie haben, sagen, der schießt nur kranke Tiere, kennen auch alle nur Katzen, die keine Vögel jagen, kommt mir vor. Also es ist tatsächlich so, nicht jede Katze jagt, aber viele tun es eben. Wir sollten uns, das schicke ich jetzt mal voraus, irgendwann dran gewöhnen, dass es nicht gut für die Natur ist, wenn Katzen draußen rumlaufen. Da sind wir noch nicht, das weiß ich. Man kann das jetzt noch nicht heute auf morgen fordern, dass alle Katzen drin bleiben.
Die Frage ist, was für die Katze gut ist.
Das ist richtig, genau. Das vor allem die Katzenhalter sagen, die Katze will ja und draußen und Natur und so. Aber man muss sich halt bewusst sein, es ist ein Haustier. Und wir haben uns auch darauf verständigt, dass keine Hunde draußen rumlaufen dürfen. Oder wir auch.
Hunde laufen ja draußen.
Richtig, aber nicht unangeleint und können nicht durch die Wälder ziehen und Rehe jagen. Also das.
Also Hund, die Lösung wäre die Leine für die Katze?
Sozusagen, das ist, da eignet sich die Katze, man kann nicht sagen, die eignet sich nicht dazu, an Leine zu gehen, aber es ist nicht das Gleiche und es ist ein viel weiterer Weg, mit einer Katze in der Leine zu gehen. Also da will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich habe jetzt auch nicht die Lösung parat, aber wir sollten im Kopf immer wieder mal drüber nachdenken, zu wissen, die Katze ist ein Haustier, das wir hier eingeführt haben, die ist nicht Teil der heimischen Natur und sie kann einen massiven Schaden auf die Natur auswirken. Wir müssen ein bisschen stärker darüber diskutieren, muss das sein, dass Katzen draußen sind. Wir kennen die aktuellen Lösungswege, die Katze bitte zumindest zur Vogelbrutzeit drinnen lassen, so viel es möglich ist, weil wenn Jungvögel die Nester verlassen, sind sie besonders angreifbar. Das ist dann das Mindeste, was jeder tun kann. Eben Mai, Juni, Juli, wenig Freigang.
jetzt speziell für Susanne nochmal nachgefragt, weil sie ja sagt, ja, jetzt im Winter möchte ich gerne die Vögel unterstützen und da käme es jetzt auf ihre Katzen wahrscheinlich an, oder?
Wie genau, das kann ich jetzt aus der Ferne nicht wirklich gut beantworten, leider, weil ich kenne die Katzen nicht, ich weiß nicht, wie die drauf sind, aber man achtet natürlich drauf, wenn ich draußen füttere und die Katze nimmt als Statue den Platz unter dem Futterhaus ein, dann ist die Intention eine klare. Dann muss man sich was überlegen oder eben das Futterhaus höher hängen, eine andere Position hängen, wo es unerreichbar ist. Also das muss man natürlich im Auge behalten, wenn man gleichzeitig Vögel füttert und Katze hat. Das kann zu Problemen führen, muss es aber nicht, weil ganz viele Stubentiger sind so faul, dass sie damit nichts am Hut haben wollen.
Aus Karlsruhe schreibt uns Bernd Birowski, es gibt so viele Vögel zu sehen, die lebhaft durch die Lüfte segeln. Ich frage mich immer, wo Vögel sterben. Sehr selten sehe ich tote Vögel am Wegrand liegen.
Ja, das ist eine tolle Frage. Es ist ganz einfach so, dass in der Natur sehr viel gefressen wird, gefressen und gefressen werden. Wenn wir jetzt einfach mal die Singvögel hernehmen, als Beispiel Meisen, Amseln, Rotkehlchen, irgendwann fällt so ein Vogel, ein Beutegreifer, zum Opfer und das ist nichts Außergewöhnliches. Ja, da gibt es also ganz viele Greifvögel, Sperber, jetzt einfach nur ein Beispiel, typisch jetzt gerade um diese Jahreszeit.
Der ist dann auch weg wie ein Schnitzel bei uns.
Genau, die jausen dann einfach Singvögel weg. Ja. Und wenn ein Vogel in seiner Fitness nachlässt, weil er schon älter ist, weil er geschwächt ist, muss gar nicht das Alter sein, weil er krank ist, dann kommt er also früher irgendwo ins Visier eines Beutegreifers und dann ist er weg. Das heißt, das Sterben, so wie wir das kennen, das Altwerden und dann ein langer Weg bis zum Lebensende, das gibt es in der Natur so nicht. Ja, es gibt kein Rotkehlchen, das als 20-Jähriges noch herumspringt, sondern wenn das nicht mehr ganz auf der Höhe ist, 100% leistungsfähig, dann hat es irgendeinen Beutegreifer und damit ist die Sache erledigt. Deswegen sind selten so kleine Tiere als Leichen zu finden.
Also vom Leben und Sterben der Vögel war das heute. Leander Kiel, ich sage herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Danke auch.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.